Radio 3. Das Gespräch.
Es geht mir nicht um den Begriff von Schuld. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich halte den Begriff Schuld für omnipräsent erdrückend, sag ich mal. Religiöse Schuld oder juristische Schuld oder moralische Schuld. Das ist also so ein riesengroßer Berg und das drückt so, ne? Ich spreche ausschließlich von Verantwortungsübernahme.
Ich spreche nicht von Schuld, weil das so erdrückend ist, sondern von Verantwortungsübernahme. Als mir Jürgen Gernenz das vor wenigen Monaten in einem Interview gesagt hat, habe ich gemerkt, dass das bei mir ganz viel ausgelöst hat. Ich kenne meine eigenen Schuldgefühle, wenn ich was falsch gemacht habe, und weiß, wie stark ich unter ihnen leide. Dabei ging es in dem Gespräch ja gar nicht um mich, sondern um den Täter-Opfer-Ausgleich, den Jürgen Gernenz vor über 30 Jahren bei den sozialen Diensten der Justiz in Potsdam mit aufgebaut hat und seitdem maßgeblich mitgestaltet. Und bevor er dieses Jahr in den Ruhestand geht, bin ich froh, dass ich ihn fürs Gespräch gewinnen konnte. Mein Name ist Matthias Bertsch, ich freue mich, dass Sie zuhören und noch mehr, dass Sie, Herr Gernenz, sich die Zeit genommen haben, ins Studio zu kommen. Herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Herr Gernenz, Täter-Opfer-Ausgleich, was ist das?
Ja, in der Kurzform gesagt, ist das eine Möglichkeit, neben dem normalen Strafverfahren den Beteiligten, einem Geschädigten, einem Opfer und einem Täter die Möglichkeit zu bieten und dazu Hilfenahme eines neutralen Dritten, Mediator, den Konflikt außergerichtlich zu regeln. Und wenn der Konflikt als solcher außergerichtlich geregelt werden kann, dies geschieht dann, wenn die Beteiligten es wollen, immer auf freiwilliger Basis, in einem direkten Gespräch, wir nennen das Vermittlungsgespräch, dann hat das Ergebnis Einfluss auf das Strafverfahren in Bezug auf die Strafzumessung, aber auch, und das ist ganz wichtig, Täter-Opfer-Ausgleich kann in vielen Fällen auch eine Verbindung zwischen Straf- und Zivilrecht herstellen. Das heißt, es geht nicht nur um die Frage Strafrecht, sondern es geht auch um die Frage Zivilrecht. Kann der Täter die Verantwortung für das Getane übernehmen? Ich komme auf das Zitat zu sprechen. Und wenn ja, wie sieht es aus? Gibt es Forderungen seitens des Opfers? Kann das bei uns mitgeklärt werden? Und somit könnte man dann Straf- und Zivilrecht gut miteinander verbinden.
Da war jetzt eine ganze Menge drin, Straf- und Zivilrecht. Mediator haben Sie erwähnt, das ist Ihre Funktion. Wie läuft das praktisch ab? Wie kommt so ein Gespräch zustande? Von welchen Straftaten sprechen wir da eigentlich?
Also bei den Straftaten ist es ein Mix, der vom Eierdieb bis zu einer gefährlichen Körperverletzung auch, eigentlich können sich alles denken, was es gibt. Und dann kriegen wir eine Akte in der Regel, zum Beispiel von der Staatsanwaltschaft, die uns dann bitten, den Beteiligten das anzubieten, weil ja freiwillig. Und dann beginnt im Grunde genommen der Täter-Opfer-Ausgleich in einer festgelegten Reihenfolge. Man führt getrennte Vorgespräche mit dem Beteiligten, mit dem Täter, mit dem Opfer oder umgekehrt. Dann können die sich entscheiden in dem Gespräch, vielleicht bedarf es auch ein zweites Vorgespräch, will ich das überhaupt, weil es ist ja freiwillig. Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Da hat ein Opfer viele gute Rechte, kann die benennen, kann Forderungen nennen und ähnliches mehr. Und dann kommt es zu einem gemeinsamen Gespräch, wie vorhin schon benannt, Vermittlungsgespräch. Und in diesem, das von uns moderiert wird, kann es dann dazu kommen, dass ein Ergebnis gefunden wird. Und dieses Ergebnis ist so tragfähig, dass es dann Einfluss, wie vorhin schon beschrieben, auf Straf- und, wenn gewollt, auch aufs Zivilrecht hat.
Konkret, mit welchen Fällen haben Sie überwiegend zu tun? Ich frage jetzt auch, weil ich mir so vorstelle, Eierdieb, also solange man persönlich, Sie lächeln oder lachen, nicht zu sehr betroffen ist persönlich, kann ich mir das gut vorstellen, ja, mit dem Täter, also mit dem, der mir Leid zugefügt hat, an den Tisch zu gehen. Wenn es dann vielleicht in die Richtung geht, da hat mich jemand körperlich zusammengeschlagen oder so, oder total bedroht, da stelle ich mir das ganz schwierig vor. Und auch in diesem Bereich gibt es ja aber doch Fälle, in denen solche Täter-Opfer-Ausgleichsgespräche geführt werden.
Na, vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt vor, bevor ich auf Ihre Frage antworte. Es ist so, dass die meisten, wenn sie das hören, davon ausgehen, dass Delikt, die Deliktschwere, sag ich mal, gleich Konfliktschwere ist. Da irrt die Chronistin, muss man ganz klar sagen, und der Chronist, weil nicht jeder Konflikt, der von mir als Konflikt im Alltag, mir ist was zugestoßen, so empfunden wird, wie es mein Gegenüber oder jemand anderes erlebt. Ja? Also eine Beleidigung an der Bushaltestelle kann für jemanden eine Lebenskatastrophe sein, kann heißen, ich bin neu in der Stadt, gleich was Schlimmes erlebt. Auf der anderen Seite habe ich mediiert in der Messerstecherei und habe festgestellt, das ist eine Form der Subkultur gewesen. Und da war die erste Frage nicht, was ist mir geschehen, sondern warum habe ich verloren? Ich war zu langsam. Also daran sehen Sie, und das war eine gefährliche Körperverletzung, dass die Deliktschwere nicht gleich Konfliktschwere ist. Das muss man einfach sagen.
Also der Konflikt sozusagen ist dann der subjektiv Empfundene vor allem, weil darum geht es dann sehr stark.
Ja, der Konflikt ist das, was die Leute mitbringen. Man kann auch sagen, die Konflikteigner, die bringen ihren Konflikt mit. Und der Konflikt definiert sich dann über die subjektive Wahrnehmung der Beteiligten und nicht über eine Schablone, vorgegeben durch Strafgesetzbuch. Schlag ins Gesicht, müsste eine Körperverletzung sein, war ein Gegenstand mit bei gefährlicher Körperverletzung. Also das definieren die Beteiligten. Und das zeigt auch, dass die Schnittstelle, die wir haben, nämlich einmal die Schnittstelle Strafgesetzbuch, Staatsanwaltschaft, Gerichte, Strafjustiz, das eine ist, das ist ein System für sich und in einem anderen System sind wir, nämlich in Bezug auf die Konfliktschwere, Konfliktlösung und das Angebot eben, den Beteiligten den Konflikt zurückzugeben. Bandbreite der Konflikte. Also rückblickend ist es so, dass ich eine Bandbreite von Sachbeschädigung bis hin zu Vergewaltigung habe. Vergewaltigung in der Beziehung war das in dem Fall. Und auch zum Beispiel, dass ein Opfer, das ein Familienmitglied betrauert hat, den Mörder seiner Schwester gegenüber sitzen haben wollte und mich gebeten hat, das zu begleiten. Das ist so die große Bandbreite. Und dazwischen gibt es also ganz viele Fälle. Aber das, sage ich mal, sind so die Schwergewichte, die ich erlebt habe.
Spontan würde ich denken, seitens des Täters leuchtet mir eher ein, zu sagen, ich mag so einen Täter-Opfer-Ausgleich, weil ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Jetzt kommen wir zu diesem Anfangszitat auch. Ich habe vielleicht Schuldgefühle oder ich habe Schuld und es ist so monströs, groß, schlimm. Und ich möchte das irgendwie loswerden und lieber nicht vor Gericht, sondern dann rede ich mit der anderen Seite und versuche, sie lächeln immer schon so ein bisschen, sie haben da sehr viel Erfahrung ganz offensichtlich von Situationen, die ich nur ahne, weil ich nicht dabei war. Dass also der Täter eher sagt, ich will da was, was mich belastet, was mir lästig ist, loswerden. Und dass das Opfer eher nicht die Initiative ergreift. Korrigieren Sie mich, wenn ich da ganz falsch liege.
Also zum einen ist der Grundgedanke bei vielen, wenn wir über Täter-Opfer-Ausgleich sprechen, dass der Täter den Kopf aus der Schlinge zieht.
Ja, da war es ja ein bisschen, was ich angedeutet
habe. Da hört die Chronistin und der Chronist ganz eindeutig, wenn sie in eine Hauptverhandlung gehen als Beschuldigter, sitzen vor der Richterin oder dem Richter, dann brauchen sie ausschließlich nur was zu ihren persönlichen Daten sagen, sind sie der und der, wohnen sie da und da und dann können sie schweigen. Wenn sie im Täter-Opfer-Ausgleich mit bei sind und sagen, ach Herr Gernitz, wissen Sie, ich sage dem meinen Namen und dann schweige ich, dann kann ich sagen, ja, dann brauchen wir gar nicht arbeiten miteinander. Denn nur wenn Sie auch Verantwortung übernehmen wollen, was wir klären in den Vorgesprächen, dann sind Sie hier richtig. Und wenn Sie das nicht können oder wenn Sie sagen, ich habe ja nichts falsch gemacht, dann brauchen wir gar nicht miteinander arbeiten, dann lassen Sie das bitte ein Gericht klären.
Wie sieht es aus? Mit welchen Fällen, Sie hatten vorhin erwähnt, bis hin zum Bruder einer Ermordeten? Ja. Ich nehme an, das ist dann nicht face-to-face gewesen, weil die Person, sozusagen der Mörder, nicht frei rumläuft und man den sozusagen ins Gespräch an einen gemeinsamen Tisch holt. Also wie geht man in so einer Situation um und was ist dann eigentlich Ihre Rolle? Das geht ja auch, finde ich, also auch gewisse therapeutische Bereiche vielleicht, also im Sinne von, wie hart sind die, ja, vielleicht auch Retraumatisierungen oder Wunden, die da vielleicht irgendwie wieder geöffnet werden in so einem Gespräch.
Bevor Sie in diesem Bereich arbeiten, werden Sie ja nochmal extra ausgebildet. Also das ist ja nicht so, dass Ihnen sagt jemand bei den sozialen Diensten, ab morgen arbeiten Sie im Täter-Opfer-Ausgleich. Sie kriegen eine 1,5-jährige zertifizierte Ausbildung als Mediator in Strafsachen. Und dann kommt natürlich noch ein Stück Erfahrung mit rein. Es war face-to-face, um erstmal ganz klar zu sagen, ja. Es war face-to-face. Die haben sich in einer JVA gegenüber gesessen.
Ich also war dabei. Im Gefängnis.
Im Gefängnis, genau. Und die Frage, und deshalb habe ich das mit der Ausbildung benannt, welche Fähigkeiten bringe ich mit, auch einzuschätzen, ob mein Gegenüber, in dem Fall das Opfer, traumatisiert ist, inwieweit das Opfer Hilfe braucht, inwieweit das Opfer unter diesen Bedingungen aufgrund der Traumatisierung gar nicht in der Lage ist, an einem Täter-Opfer-Ausgleich zum gegenwärtigen Zeitpunkt teilzunehmen. Das ist in der Hand dessen oder derjenigen, die diese professionelle Arbeit machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jemand, der traumatisiert ist, kommt nicht an den Tisch mit den Tätern. Oder auch jemand, der Stalker ist, kommt natürlich nicht an den Tisch mit der Frau, die er stalkt. Das ist ziemlich klar. Also da wird deutlich unterschieden. Da gibt es Methodiken, da gibt es ausgebildete Leute, die diese Arbeit machen und die dann sehr differenziert, fallbezogen mit sowas umgehen.
Was ist das Ziel des Täter-Opfer-Ausgleichs?
Also es gibt ja verschiedene Ziele. Wenn wir von zwei Systemen sprechen, also einmal das System, in dem wir uns bewegen, bei den sozialen Diensten der Justiz jetzt mal gesehen als System, und das System der Staatsanwaltschaft. Jeder Staatsanwalt ist natürlich gehalten zu gucken, passt ein Täter-Opfer-Ausgleich. Es ist ein Kann, es ist kein Muss, das muss man auch nochmal deutlich sagen. Und jeder Staatsanwalt, der in einem extremen Zeitdruck Akten abarbeitet. Und wenn jemand mal Zeit hat, kann er, wenn er jemanden kennt, mal an der Staatsanwaltschaft vorbeigucken. Das ist ja nicht so einfach. Aber generell ist das wirklich ein harter Job, wo es um Akten geht, die dann wirklich erledigt oder zur Anklage oder wie auch immer bearbeitet werden müssen. Also ein Staatsanwalt freut sich immer, wenn wir die Rückmeldung geben, es war positiv, wir geben eine Empfehlung ab und er sagt, Mensch, das passt ja, das kann ich strafmildern oder aber sogar den Fall einstellen unter bestimmten Bedingungen. Auf der ersten Ebene ist es immer die Frage der Regulierung eines Konfliktes zwischen zwei Beteiligten. Da aus dem Blick, dass der Täter in Konfrontation mit seinem Verhalten geht, in Reflexion, wenn möglich, während dieser Phase des Täter-Opfer-Ausgleichs. Und das Opfer das Grundgefühl erlangt, ich werde ernst genommen, was in der Strafjustiz manchmal nicht so der Fall ist. Ich werde wahrgenommen und ich kann schnell Dinge, die mir hilfreich sind, die mich stabilisieren, realisieren. Das heißt, ich sehe jemanden im Stadtbild, der mir etwas angetan hat, der hat mich geschlagen. Ich sehe den im Supermarkt, der guckt mich immer so an, so grimmig. Will der mir noch was Böses? Und im Gespräch stellt sich dann heraus, dass dieser Blick eher umzudeuten ist in ganz großer Peinlichkeit, etwas getan zu haben, was entschuldigt werden muss, aber er hat nicht den Mut, dies zu tun. Das ist das eine. Das andere ist eine Form der Schadensregulierung. Und eine Form der Schadensregulierung heißt nicht immer, dass es um Geld geht. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Formen, wo Beteiligte dann sagen als Geschädigte, ich will ja von Ihnen gar kein Geld, sondern ich möchte, dass Sie das und das tun. Oder ich möchte, dass Sie 3 Tage in einer Behinderteneinrichtung arbeiten, weil Sie mich als Rollstuhlfahrerin mal fast rausgestoßen haben und dass Sie erleben, was es bedeutet, mit Menschen zu arbeiten, die im Rollstuhl sitzen und eben sich nicht so wehren können, wie Sie es können. Also da gibt es ganz verschiedene Lösungen und das heißt, die individuelle Lösung würde ich immer vor einer vorgegebenen Lösung präferieren. Das heißt auch, dass die Schablonen, die man im Kopf hat, Geld oder Hemd wiederkriegen, was zerrissen worden ist und was alles, was da ist, individuell gesehen noch viel mehr Lösungsoptionen offen halten, als man denkt.
Ich habe vielleicht auch Schablonen im Kopf. Ich denke dann so, der Wunsch in so eine Täter-Opfer-Ausgleich wäre, dass es nachher doch irgendeine Form vielleicht von mindestens Erleichterung, wenn nicht gar vielleicht Vergebung oder hoher Begriff Versöhnung oder sowas gibt, bis hin zu einem, dass die sich nachher nach so einem Gespräch, vielleicht auch mit einem zeitlichen Abstand, die Hand geben können und der eine sagt, es tut mir leid und die andere Person in einem guten Fall vielleicht sagt, ja, das kann ich akzeptieren. Also
Also die Bandbreite, die Sie beschreiben, die passt da wie der Hammer auf den Nagel. Ich bringe 2 Beispiele, vielleicht ist das immer ganz gut.
Ich glaube, das ist eine gute Idee, ja.
Es gab eine Situation an einer Baustelle, wo eine türkische Landschaftsfirma etwas gestaltet hat an einer Straße mit so einem Hang und gleichzeitig parallel dazu wurden Drainagerohre gesetzt mit einem großen Bagger. Und dann kam es zu einer Auseinandersetzung, weil der Baggerfahrer etwas nochmal aufgebaggert hat, was die Landschaftsfirma schon wunderbar in neuen Rasen angesetzt hatte. Und dann kam also der Chef dieser Firma vorbei, der das abnehmen wollte, die Arbeiten, und sah, wie der Baggerfahrer das machte. Und die gingen aufeinander los. Baggerfahrer war ein ganz großer, kräftiger Mann. Und der Chef von der Landschaftsfirma, türkisches Unternehmen, war nicht so groß. Und die gerieten aneinander mit einer Eisenstange und was nicht alles. Also wirklich ziemlich heftig. So, und die hatte ich an einem Tisch. Und dann haben die miteinander am Tisch gesessen, haben das geklärt. Also Anzeige gegen Anzeige auch. Und der Baggerfahrer hat sich also entschuldigt, dass er da so wütend geworden ist und das kaputt gemacht hat. Und auch der Inhaber dieser Firma hat sich entschuldigt und hat dann gesagt, ich lade dich zu einem Essen ein in ein türkisches Restaurant. Und da war er ein bisschen baff. Und dann stand dieser Mann auf, nicht sehr groß, und ging auf den Baggerfahrer zu und sagte, er möchte sich nochmal richtig entschuldigen. Und der Baggerfahrer stand also mit seiner Leibesfülle vor ihm. Und dann nahm der Chef dieser Firma den Baggerfahrer in den Arm. Und ich stand auch da und dachte, ja, wenn das geht, schon eine echt coole Nummer. Also das hat es alles gegeben. Es ist nicht so, dass wir die Welt jetzt in der Form retten, dass es keine Kriminalität mehr gibt. Es gibt auch Fälle, wo zwei Leute sich gegenüber sitzen und sagen, pass auf, eigentlich will ich gar nichts. Du böse, ich finde dich nach wie vor böse, zahmes Hemd und damit geht es mir besser. Also die Möglichkeiten, wie so etwas aussieht, gestalten die Beteiligten. Wir arbeiten da nicht suggestiv mit den Beteiligten und sagen, ach Mensch, lieber Täter, das ist so ein nettes Opfer, oder umgekehrt, das ist so ein netter Täter, der trägt immer älteren Damen den Einkauf hoch. Das wird nicht laufen. Das müssen die Beteiligten miteinander hinkriegen. Wir dolmetschen Dinge, die nicht verstanden werden, insbesondere wenn bestimmte Dinge benannt werden und die nicht zueinander passen, dann liegt es an uns, das zu dolmetschen, dass es passig ist.
Hat das auch was bisschen Therapeutisches, was Sie tun?
Nein, also in der Reflexion über Supervision müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht in sowas reinschlittern. Es kann immer mal, sagen wir mal, in die Nähe kommen, aber nein, also therapeutisch nein, 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 nein. Also dafür sind wir nicht ausgebildet, ich bin dafür nicht ausgebildet, und es ist und bleibt auf den festen Grundsatz, da wo Konflikte sind, gibt es jemanden, der als neutraler Dritter anbietet, mit den Beteiligten gemeinsam nach Lösungsoptionen zu suchen.
Sie haben in dem Gespräch, was Sie vor 3 Monaten geführt haben, auch mal eine Kollegin zitiert, die hat den Begriff des Töpfers als eine Mischform von Täter und Opfer kreiert. Mhm. Das heißt, diese Unterteilung von Täter-Opfer-Ausgleich, das sind ja feste Rollen, scheint nicht immer so klar zu sein. Also sag mal, da ist der, der das Böse getan hat, und hier ist das arme Opfer.
Ja, also ich bringe dann immer dieses berühmte Beispiel, 2 Männer sitzen in der Bar und kriegen sich irgendwie in die Wolle. In der Regel bei meinen Fällen, die ich dann sehe, spielt auf jeden Fall Eifersucht da mal eine Rolle als Beispiel. Das soll natürlich nicht immer so sein, klar. Und dann sagt der eine, also ey, was machst du hier, komm mit vor die Tür, kämpf wie ein Mann, also diese maskulinen Quatschsachen, die da immer laufen. Und dann sagt der andere, ja, ich komme mit raus, und dann geht der andere mit raus, und der, der sagt, komm mit raus und bereit war, sich zu hauen, der kriegt was auf den Kopf und zeigt den anderen an. Und dann würde ich mal denken, dann können wir auch mal über Töpfer und selbstverschuldetes Unglück reden, weil so geht es nicht. Ja, das ist ein bisschen vielleicht unscharf skizziert. Es gibt klare Fälle, wo jemand geschädigt ist und wo jemand beschuldigt ist. Und es gibt viele Fälle, wo im Vorfeld Dinge gelaufen sind, die eine juristische Akte gar nicht fassen kann. Und gerade durch die Vorgespräche können wir dann fassen, was es für Vorgeschichten gegeben hat, die dazu geführt haben, dass was geschehen ist. Was im Detail geschehen ist, das steht dann, wenn es gut ausermittelt ist, in einer Strafakte. Was davor geschehen ist, womöglich danach geschehen ist, das steht da nicht drin. Und die Staatsanwaltschaft und auch die Polizei ist nicht dazu verpflichtet, emotionale Momente der Beteiligten irgendwie aufzunehmen, sondern die wollen so viele Beweise haben, dass sie sagen können, das reicht aus, um eine klare Entscheidung zu treffen. Gibt es zum Beispiel eine Anklage, gibt es eine Strafe und ähnliches mehr.
Ich nehme an, es gibt einige Situationen in so einem mediierten oder moderierten Gespräch von 2 Konfliktparteien, die anstrengend sind, die Anspannung beinhalten. Ja. Wie geht es Ihnen denn persönlich? Sie machen das jetzt seit 33 oder 34 Jahren ungefähr, also ganz schön lang. Ist das sowas, wo, naja, ich bin ja nicht beteiligt, ich bin ja quasi nur der neutrale Dritte, oder gibt es auch was, na, das macht auch was mit mir, also das macht auch was mit Ihnen, und ich habe meine Methoden, wie ich mir dann auch über Supervision oder ich weiß nicht was, über was anderes einfach auch die Belastung, die es Schritt für Schritt vielleicht auch für mich bedeutet, von mir halten kann oder dass die Balance nicht irgendwie von, ich fühle mich trotzdem wohl, dass es nicht aus dem Gleichgewicht gerät.
Also zum einen gibt es Eckpfeiler der Arbeit, die das klar auffangen. Das halte ich für ganz wichtig. Sie haben Supervision angesprochen, regelmäßige Supervision, Fallsupervision. In schwierigen Fallkonstellationen kann ich ohne weiteres über meinen Arbeitgeber sagen, Leute, ich brauche in diesem Fall, das war dieses Beispiel mit dem Mörder und Vergewaltiger, der dem Bruder des Opfers gegenüber saß, ich brauche in so einer Fallkonstellation zum Beispiel 2 Einzelsupervisionen noch einmal, um das so ein Stück klar zu kriegen für mich. Das ist ein guter Reflexionsanker an der Stelle. Ein zweiter Punkt ist immer eine kollegiale Beratung, dass ich zu Kollegen hingehe und sage, guck mal, das und das ist mir widerfahren. Ein dritter, für mich ganz wesentlicher Punkt ist, ich lese ja die Akten, die ich bekomme. Und wenn Sie mit Leuten sprechen, die in so einem Arbeitsbereich arbeiten und Sie fragen, haben Sie Grenzen? Und die sagen, nein, trauen Sie ihnen nicht mehr. Also jeder hat seine Grenze. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen und die dann auch wirklich tunlichst einzuhalten, damit da nicht irgendwelche Übertragungen, irgendwelche eigenen Dinge mit ablaufen, die womöglich immer zu Ungunsten einer Partei gehen, den man genannt hat, man ist der Neutralität verpflichtet. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es bestimmt, der Background bei mir ist natürlich auch Familie, muss ich einfach so sagen. Ich lebe mit einer Frau zusammen, also die selber mehrere therapeutische Ausbildungen hat und die spricht dann immer von Küchentisch-Supervision, natürlich nicht im Detail, das ist dem Datenschutz geschuldet, aber dann auch nochmal einen guten Background zu haben. Und Sie können mir glauben, also die Frau, die Ihnen Supervision gibt, die geht mit Ihnen sehr gut und sehr klar ans Gericht. Das macht die sehr gut.
Jetzt haben Sie selber schon wunderbar den Brückenschlag getan. Wir haben viel über den Täter-Opfer-Ausgleich angesprochen. Ich würde gern Sie jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen und vorher die erste Musik hören. Und die ist vielleicht auch ganz passend. Zwar würde ich gerne Mama von Renft hören. Sie haben das Lied als erstes sofort genannt. Die Frage, welche Musiktitel kämen in Frage, warum?
Also dieses Lied ist auf verschiedenen Ebenen sehr prägend, was mich und meine Kindheit und Jugend betrifft. Groß geworden in einem Elternhaus, beide Eltern haben den Krieg noch erlebt. Mein Vater war 19er Jahrgang, meine Mutter 20er Jahrgang. Meine Großeltern mütterlicherseits haben mit im Haus gewohnt. Die sind noch im 19. Jahrhundert geboren. Die haben 2 Kriege miterlebt. Das Lied beschreibt ja diesen Krieg. Vater ging verloren im Krieg. Meine Mutter hat ihren ersten Mann im Krieg verloren. Das war präsent. Krieg und was Krieg alles anrichten kann, einschließlich des Verlustes eines geliebten Menschen, war immer auch Thema, sowohl im Gespräch als auch in den Büchern, die zu Hause standen. Und auch mein Großvater, der im Ersten Weltkrieg in Verdun war, hat überlebt dort, hat das ein bisschen glorifiziert dann auch. Aber da war das ganz klar, also dieses Moment des Krieges spielt eine große Rolle. In dem Lied wird auch immer beschrieben, dass jemand verloren geht. Sie geht an der Liebe verloren, der eine geht im Krieg verloren. Das war eine Nachkriegsgeneration meiner Eltern, die sehr stark aufs Hier und Heute geguckt haben. Nicht sehr stark auf das, was sie verloren haben, sondern sie haben reagiert auf das, was aufgebaut werden musste. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Und der rote Vorhang, der fällt im Theater, das ist ja auch Bestandteil dieses Liedes. Das ist mir natürlich auch stark vermittelt, weil ich in einem sehr christlich-humanistischen Haushalt groß geworden bin. Mein Vater war Prof für Literaturwissenschaften, Germanistik. Meine Mutter war Französisch-Deutsch- und Englischlehrerin. Und das hat sich natürlich sehr stark auch in der Welt, in der ich groß geworden bin, wiedergespiegelt.
Mama von Renft.
Leave me.
Klaus Renft, gewünscht von meinem Gesprächsgast heute, Jürgen Gernenz, Mediator im Täter-Opfer-Ausgleich. Sie hören das Gespräch auf Radio 3. Herr Gernenz, Renft, 1958 in der DDR gegründet, eine wichtige Rockband. Ihre Biografie hat viel mit der DDR zu tun, aber geboren sind Sie 1959 in West-Berlin, in Steglitz. Ja. Und jetzt muss ich noch dazu sagen, Sie haben mir im Vorfeld geschrieben, Sie sind mit 6 Wochen in ein Kinderheim in Güstrow, DDR, abgegeben worden, um dann wiederum 3 Jahre später von Ihren Eltern adoptiert zu werden. Das müssen Sie mir erklären, wie das gekommen ist.
Ja, also erklären kann ich das rein mit Rückblick natürlich, dass die leibliche Mutter, da war noch ein Halbbruder von mir mit bei, muss ich sagen, die Entscheidung getroffen hat, nach der Geburt, der Hausgeburt, die ich war, in Steglitz, uns mehr oder weniger, ich sag's mal in Anführungsstrichen, in den Osten abzuschieben. Schon mit dem Hintergrund oder beziehungsweise mit dem Wissen, es könnten ja Grenzen geschlossen werden. Ich bin in ein kirchliches Kinderheim gekommen, hatte das große Glück, dass da sehr junge Diakonissen waren. Die hatten ein sehr interessantes Modell, wie sie mit den Kindern dort umgegangen sind. Nämlich, dass sie immer kleine Gruppen gebildet haben von 5 Kindern. Und die jeweilige Diakonissin durfte als Mutter bezeichnet werden. Das ist also für die, die so im Adoption- oder im Kinderheimbereich sind, vielleicht ganz wichtig, dass also der Begriff der Mutter, ne, also auch Renft, Mutter, nochmal eine Rolle spielt. Und die hat mir, ich habe im Nachhinein sie getroffen, habe mit ihr gesprochen, habe verschiedene Sachen auch mit ihr besprochen, dann im Erwachsenenalter. Und die hat gesagt, es gab Ende 59, Anfang 60 so eine kleine Auffälligkeit, dass doch viele Kinder auf einmal in Güstrow auf dem Bahnhof standen oder in Bad Klein, wo sie vermutet hat, dass einige Eltern, ich will jetzt nicht sagen nur Mütter, auch Väter, wie auch immer, ihre Kinder in Anführungsstrichen loswerden wollten. Und dann ist es so geschehen. Und das waren wohl nicht nur 2, 3, 4. Es müssen wohl mehrere gewesen sein.
Jetzt bin ich doch verwundert insofern, weil zum einen hätte ich jetzt gedacht, vielleicht hat man die Schließung einer Grenze befürchtet und wollte dann aber eher von Ost nach West, denn von West nach Ost. Und das andere ist natürlich trotzdem, aber ein relativ neugeborenes eigenes Kind zu sagen, ich gebe das mal lieber in ein Heim, verschlägt mir ein wenig die Sprache.
Ja, es hört sich immer sehr brutal an. Es wird Gründe gegeben haben, die habe ich nie rausbekommen, das kann ich gleich so sagen. Ich kann nur sagen, ich war so klein, dass ich mich nicht wehren konnte. Das ist einfach so gewesen. Rückblickend kann ich ganz deutlich sagen, dass das, was dann geschehen ist in Bezug auf die Adoption und dem, wo ich groß geworden bin, eigentlich ein 6er Lotto war, weil ich damit so wahnsinnig viel Liebe auch in diesem 3-Generationen-Haus groß geworden bin, auch mit dem Background der Geschichte, die meine Eltern hatten, wie wir eingebunden worden sind, wie mit uns umgegangen worden ist, in jeder Hinsicht Glück im Unglück alles gut gelaufen ist. So kann ich das benennen.
Sie sind in Rostock groß geworden, in diesem Mehrgenerationenhaus. Mhm. Aber in Steglitz war diese Hausgeburt, also haben Ihre Eltern in Steglitz gelebt und sind dann nach Rostock gezogen oder wie war das?
Nein, die Mutter hat da gelebt, hat mich zur Welt gebracht und ist dann nach Güstrow gefahren und hat mich da quasi vor die Tür gestellt.
Und aber 3 Jahre später dieselbe Mutter mit ihrem Mann?
Nein, meine Eltern aus Rostock haben mich adoptiert. Ich rede bei Eltern nur von meinen Adoptiveltern immer.
Ah, okay. Dann habe ich dachte quasi an ihre leiblichen Eltern. Da waren,
nein, die leiblichen Eltern spielen gar keine Rolle.
Ja, okay. Das heißt, zu denen hatten Sie oder haben Sie auch keinen Kontakt?
Zur Mutter hatte ich mal Kontakt, aber das sprengt hier den Rahmen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Und das war der einzige Kontakt, ja.
Dann will ich da auch nicht weiter insistieren.
Dankeschön.
Sie sind von der Ausbildung, glaube ich, als erstes haben Sie irgendwie Schiffselektroniker oder sowas gelernt.
Genau, also es gab verschiedene Möglichkeiten, das Abitur zu machen zu DDR-Zeiten. Einmal direkt, das waren dann 12 Jahre, erweiterte Oberschule und ich habe 10 Klassen gemacht und dann habe ich eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht bei Schiffselektronik, was im Nachhinein ein Segen war, muss man sagen. Einmal einen handwerklichen Beruf erlernt und dann Abitur. Ja, das hat man vielleicht, oder ich habe es damals nicht so empfunden, dass Abitur nur wichtig war, aber gut, akademisches Elternhaus, das ist dann so. Genau. Und dann so der Klassiker, die Armeezeit kam sehr schnell. War ich auch froh darüber, dass ich verhältnismäßig jung das alles hinter mich gebracht hatte, so diese 18 Monate, Grundwehrdienst hieß das ja damals. dann so ein bisschen Zickzackkurs, nochmal auf einer Pfarre gearbeitet.
Aber dann auf einer was gearbeitet?
Auf einer Pfarre, auf dem Pfarramt.
Ah, okay.
So handwerklich gearbeitet und dann eine kirchliche Ausbildung gemacht, genau.
Sie haben gesagt, christlich-humanistischer Hintergrund im Elternhaus. Mhm. NVA stand es mal zur Disposition oder zur Diskussion so im Sinne von, na, wollen wir lieber nicht, dass unser Sohn dahin geht oder dass Sie das so überlegt haben. Zumal also, Sie ja auch mit der Stasi dann irgendwie in nicht gerade angenehmen Kontakt gekommen
sind. Ja, das war kurz vor der Armee, aber das habe ich erst in 94, also zumindest was das betrifft, mitbekommen durch meine Akte. Nein, also damals zum Beispiel zu den Bausoldaten zu gehen, die Reflexionsmasse hatte ich noch nicht, muss ich mal so sagen. Ich habe natürlich sehr viele Leute bei Kirchens nachher kennengelernt, in den kirchlichen Ausbildungen oder Studienbereich, die das getan haben. Das hätte sich im Nachhinein bei mir auch geändert. Aber zur damaligen Zeit, meine Eltern haben gar keinen Druck ausgeübt, in keiner Weise. Die Frage 18 Monate Grundverdienst, die war einfach da und die habe ich dann gemacht.
Sie hatten immer Kontakt auch in den Westen oder Ihre Familie hatte Kontakt dahin? Mhm. War das relativ problemlos? Also weil Sie auch gesagt haben, irgendwo, Sie haben zum Beispiel auch die Musik aus dem Westen immer gehört und die hat eine wichtige Rolle gespielt. Oder war es eben zum Teil auch so, ja, Sie hatten diesen Kontakt, aber deswegen war es vielleicht auch ein gewisses Misstrauen gegenüber auch vielleicht Ihrem Vater, der diese Professur hatte, wo so klar war, ja, da gibt es gewisse Westkontakte, klar, aber auch immer so ein bisschen gucken, damit da nicht zu viel Westeinfluss da ist.
Also die Generation meiner Eltern war natürlich dadurch geprägt, dass sie dieses gesamtheitliche, für sich gesamtheitliche Deutschland klar vor Augen hatten. Die hatten ganz viele Freunde, also die zweite Stadt, die ich dann natürlich erstmal von Erzählungen neben Rostock sehr, sehr gut kannte, war Hamburg, weil in Hamburg zwei meiner Paten, Tante und mein Patentante und mein Patenonkel lebten und viele Freunde in Hamburg mit meinen Eltern befreundet waren, Hamburg, Bremen, Lübeck, und von daher waren diese Kontakte immer da. Großes Glück, muss ich sagen, dass diese Leute immer wieder in die DDR gekommen sind, meine Eltern besucht haben, mich, uns besucht haben und auch regelmäßig in Gesprächen im Austausch waren. Das war ein richtig großes Glück. Da gab es also den Patenonkel und der hat immer nachgefragt, der war Unternehmer in Hamburg, ein ziemlich erfolgreicher Unternehmer, aber der hat immer sehr kritisch nachgefragt, hat auch das System Bundesrepublik an vielen Stellen nachgefragt, war natürlich auch kritisch mit der DDR. Aber das war eine ganz spannende Sache. Ja, und dann natürlich eine Patentante im Westen, eine echte Jeans und Pink Floyd, die gesamte Ausgabe. Das war natürlich ein Highlight und Musik hat mich sehr stark geprägt. Sowohl aber auch also Ost- und Westmusik, dann kam nachher der Jazz. Der war ja dann mehr über den Ozean ein bisschen weiter weg und auch ein bisschen Blues, ja.
Sie hatten dann irgendwann auch mehr Kontakt zur Gethsemane-Kirche und zwar, wie sag ich mal, nicht nur handwerklichen, sondern auch das, wofür die Gethsemane-Kirche eher rückblickend, aber auch damals Ende der 80er Jahre in diesen zwei Jahren vielleicht vor der Wende gespielt hat, also ein Raum zu sein, wo sich abweichende Gedanken äußern konnten.
Also begonnen hat das schon in Rostock, muss man sagen. Mhm. Da gab es ja immer die Friedensdekaden der evangelischen Kirche. Und ich habe ja 81 angefangen, in Greifswald zu studieren, in der Nähe von Greifswald. Und dann bin ich nach Berlin gekommen, weil ich da mein zweites Examen gemacht habe.
Als Sozialdiakon?
Oder? Ja, als Sozialdiakon, genau. Vergleichbar also mit diplomierten Sozialpädagogen, / Sozialarbeiter. Und nachdem ich fertig war, habe ich mich beworben, ganz normal. Und da war eine Stelle frei und dann bin ich in Gethsemane gekommen. Es war eine normale Kirchgemeinde im Prenzlauer Berg. Ich wohnte da um die Ecke. Also von da war das alles irgendwie erstmal der Lauf des Lebens. Und dann hat sich das rasant entwickelt, weil Gethsemane im wahrsten Sinne des Wortes protestantisch eben gesagt hat, wir geben Gruppenräume, die sonst keine Räume kriegen, Schutzräume. Wir protestieren, also vom Protestantismus her gesehen, und geben euch diese Möglichkeit, das zu tun, was ihr woanders nicht tun. Und dann gab eins das andere, dann war man ganz schnell drin. Dann hat man mit den Leuten gesprochen, man hat sie alle gekannt, ob Marianne Bürtler, Popov und wie sie alle hießen, Werner Fischer. Und dann gab es eben 88, 89 die Situation, dass viel geschehen war, wo dann das Kontakttelefon mitgegründet worden ist.
Sie hatten damals schon ein Kind, kurz nach der Wende kam das zweite, ein paar Jahre danach das dritte. Wie haben Sie diese Zeit mit kleinem Kind und gleichzeitig, Sie haben sich ja dann schon auch politisch durchaus, sag ich jetzt mal, ein wenig engagiert. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung?
Ah, die Frage, die ist immer spannend und ich würde mal sagen, wenn ich jetzt Johanna fragen würde, meine Frau, dann würde sie sagen, na, da war für die Frau von Herrn Gernens viel Angst mit drin. Das hat sie auch gesagt im Nachhinein, dass gerade was die Frage Kinder Und Ähnliches betraf, wenn ich dann weg war, die Angst zu Hause geblieben ist. Die Angst war nicht so sehr bei mir, weil ich war ja dann irgendwie aktiv mit drin. Und meine Frau hat dann also wirklich ganz deutlich gesagt, man sollte auch mal eine Radiosendung darüber machen, wie Frauen sich gefühlt haben, die mit den Kindern zu Hause waren. Es gab klare Absprachen. Klar war, wenn es eine offizielle, es gab eine Hausdurchsuchung, die war inoffiziell, die haben wir gar nicht mitbekommen, habe ich durch die Akte nachher nachgelesen. Wenn es eine offizielle Hausdurchsuchung gegeben hätte und die Kinder wären da, dann hätten wir darauf reagiert und hätten irgendwie geguckt, ob jemand zu den Großeltern vielleicht nach Rostock gegangen wäre oder wie auch immer. Wir hätten zumindest einen Plan A oder B gehabt an der Stelle. Wenn man handelt, ist die Angst weniger, als wenn man sich der Angst bewusst wird, wenn man auf das Gehandelte zurückguckt. Und die größte Angst, die ich hatte, war eigentlich an zwei Punkten. Einmal, als wir die Gedächtnisprotokolle übergeben hatten in Fanful an die internationale Presse. Übergriffe in Gethsemane-Kirche, 7., 8., 9. Oktober. Und die zweite Angst, die mich überkommen hatte, war, als ich auf den sogenannten Lagern X, das waren ja Lager, die angedacht waren von der Stadtsicherheit, dann politisch unliebsame Personen zu internieren. Schiele lässt grüßen. Da tauchte mein Name auf einer Liste auf. Das war schon so ein Moment, aber es war natürlich, nachdem alles zu Ende war. Und das waren so Ängste, die waren da. Und dann gab natürlich, also ich war nicht angstfrei, das ist klar, aber ich war mir nicht so bewusst in Bezug auf Kinder, wie es meine Frau in dem Moment erlebt hatte.
Sie haben dann 1992, 93 mit diesem Täter-Opfer-Ausgleich begonnen, den aufzubauen in Potsdam. Denken Sie das in dieser Zeit auch so, also rückblickend dann zumindest gesehen, vielleicht so Weichstellungen passiert sind, die dann auch in diese Richtung gingen, zu sagen irgendwie, ich finde es spannend oder rückblickend fühlt sich es für mich so an, wie es ist kein Zufall, dass ich auch in diesem Bereich dann tätig war und nicht vielleicht als klassischer Sozialarbeiter, sondern auch in so einem, Sie sind ja bei der Justiz angestellt, aber eben auch nicht, also Sie sind kein normaler Justizangestellter.
Ja, Justizangestellter bin ich schon, aber natürlich im sozialpädagogischen Bereich. Es hat auf jeden Fall mit einer Form der Rechtssicherheit zu tun. Ich habe zu DDR-Zeiten verschiedene Situationen erlebt, wo Leute einfach von der Straße weggenommen worden sind. Man wusste nicht, wo sie waren. Ein juristischer Beistand war per se, per Gesetz gegeben, aber griff nicht. Ich habe versucht, bei einer Verhandlung bei zu sein, wo jemand als Wehrdienstverweigerer verurteilt wurde. Das war so gut wie gar nicht. Da gab es schwierige Situationen. Prägend waren die Nächte der Übergriffe, wo um Gethsemane herum Leute in Kasernen, in Stasi-Unterkünften von der Straße weggefangen worden sind, misshandelt worden sind. Und die haben erst im Nachhinein, Gott sei Dank, auch eine Form der Rehabilitierung bekommen. Das war schon sehr prägend für mich, wo ich gesagt habe, es muss eine Form der Rechtssicherheit geben, die unabhängig vom Staat auch funktioniert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, auf jeden Fall.
Ich würde dann die zweite Musik hören, und zwar Der Leiermann aus der Winterreise von Franz Schubert. Ich würde sagen, wir hören es erst und dann vielleicht nochmal das Warum.
Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er was.
Der Leiermann aus Die Winterreise von Franz Schubert. Sie hören das Gespräch auf Radio 3 heute mit dem Mediator im Täter-Opfer-Ausgleich, Jürgen Gernens. Ein schönes und sehr trauriges Lied. Warum haben Sie das ausgesucht?
Also total traurig, Da kann man dann auch nochmal nachlesen, was das damals für Schubert alles bedeutet hat. Da gibt es dann vielleicht ein paar Musikkenner. Sehr bewusste Wahl, rückblickend in der Arbeit mit Opfern von Straftaten, aber auch mit der Arbeit mit Straftätern, die zu dem geworden sind, was ihre eigene Biografie mitgebracht hat. Gibt es Momente, die, wenn man mit den Leuten spricht, wenn man denen zuhört, wenn man diese ungeheuerliche Dunkelheit dessen, was sie erlebt haben, greifen kann, also greifen kann wie schwarze Seide, die einen in den Händen zerfließt, dann beschreibt das Lied genau dieses Unglück in dem Moment in Bezug auf die Frau, die nicht wegrennen kann, weil der Mann sie zu Hause schlägt bei häuslicher Gewalt, alle Türen sind abgeschlossen und sie findet keinen Ausweg, oder aber die Frau, die immer wieder angerufen wird von einem Stalker und sie in hinter jeder Ecke glaubt, dass da jemand sitzt, der sie umbringt oder sonst etwas tut. Also das sind so Bilder, die sind drin, die sind da. Oder die Unfassbarkeit dessen, dass ein geliebter Mensch einem etwas angetan hat, wo sonst die Hände einfach zärtlich waren. Und auf einmal waren die Hände brutal, wie die von einem Steinmetz, der immer nur draufschlägt auf die Steine. Also all diese Dinge sind in diesem Lied für mich enthalten.
Wenn ich es mit der Tatsache, dass Sie im Laufe dieses Jahres in den Ruhestand gehen werde, verbinde und dann einfach, Sie haben gut die Hälfte Ihres Lebens in diesem Täter-Opfer-Ausgleich oder mit diesem Täter-Opfer-Ausgleich verbracht.
Ja.
Haben Sie was bewirkt?
Also, ja. Also das Grundgefühl des Bewirkens, gibt es da ein Grundgefühl beim Bewirken? Bestimmt nicht, wenn das jetzt mein Vater hören würde. Das, was ich erlebt habe, das, was ich in Reflexion nach Fallbeendigung von den Leuten benannt bekommen habe, ist bei sehr vielen, einschließlich Tätern und Opfern, dass es ihnen besser geht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Bewirkt auch, dass es Situationen gibt, wo Leute, die Täter waren und nochmal Täter geworden sind, auf einmal bei mir an der Tür standen und sagen, Herr Gernitz, da ist wieder was geschehen, aber ich habe als erstes an Sie gedacht, ich komme als Selbstmelder und möchte das auf diesem Weg wieder klären. Dass da was bewirkt worden ist in Bezug auf, ewiges Wort, Nachhaltigkeit. Der Jurist spricht von Rechtsfrieden. Ich würde an der Stelle von einem gesellschaftlichen Frieden reden im Kleinen. Denn dort, wo ein Täter erzählt, dass sein Opfer den Mut hatte, sich mit ihm an einen Tisch zu setzen und das moderiert wurde, heißt es auch für die anderen, wow, das ist auch ein mutiger Mensch, der sich da mit dir an den Tisch setzt, du hast ihm doch so viel übel beigespielt. Also das zu hören, das zu erleben und natürlich in einer doch verhältnismäßig schnellen Art und Weise zu einem Ergebnis zu kommen, also Fallbearbeitung, sagen wir mal, 2-3 Monate, und dann hat man ein Ergebnis da, das ist für die Justiz schon sehr schnell und als Ergebnis, was dazu führt, dass vielleicht ein Strafverfahren gemildert oder sogar eingestellt werden kann, das ist ein 100-Meter-Lauf, würde ich mal sagen. Also, ja.
Bräuchten wir einen Täter-Opfer-Ausgleich auch im Makrobereich und nicht nur in diesem Mikrobereich? Also ich meine jetzt quasi in anderen Bereichen der Gesellschaft.
Ja, dann kommen wir so ein bisschen auf die Fläche der Vision.
Gerne.
Auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass die Form von Mediation, der Konfliktbewältigung unter Zuhilfenahme eines neutralen Dritten gerade jetzt gesellschaftlich sehr wegweisend wäre. Den Versuch, die sprachlos geworden sind durch Wut und Schreien, Wut auch in Form von Bildern oder Texten über eine Enter-Taste ausgedrückt, hätten über den Täter-Opfer-Ausgleich, ich bleibe jetzt mal in meinem Bereich, wenn die Justiz das zulässt, eine gute Möglichkeit, eine eigene Form der Sprache wiederzuerlangen, auf jeden Fall. Ich erinnere mich an einen Fall in der Corona-Zeit, wo ein Impfgegner auf jemanden gestoßen ist aus dem Gesundheitswesen und die in einem Aufzug aneinander geraten sind. Und die saßen an einem Tisch und da war zum ersten Mal die Möglichkeit da, dass die wieder miteinander reden konnten. Ich gehe davon aus, dass die Justiz, die immer herbeigerufen wird, wenn alles ganz eng wird, härtere Strafen und so weiter, gut punktuell einzusetzen wäre in der Wiedererlangung von Kommunikation bei Leuten, die aus welchen Gründen auch immer diese Kommunikation untereinander friedenstiftend verloren haben.
Wir führen das Gespräch jetzt kurz nach Silvester. Sie lachen, es wird viel darüber geredet, ja, über dieses härtere Strafen gegen diese Leute, die jetzt so verantwortungslos geböllert haben, diese Böller zum Teil als Waffe eingesetzt haben. Wir könnten über andere Dinge reden, wir könnten über Magdeburg reden, also vielleicht über ein Klima auch des gesellschaftlichen Unfriedens und vielleicht der Sprachlosigkeit. Sie haben diesen Begriff auch erwähnt. Sicher nicht im Sinne von eines Allheilmittels, die Frage wäre auch wie, aber wünschen Sie sich, dass diese Form von wieder zuhören können oder eines mediierten Gesprächs irgendwo eben auch in anderen Bereichen praktiziert werden sollte?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall begleitete Gespräche, eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, die jedem die Sicherheit gibt, ich habe einen geschützten Raum. Ich muss mich nicht vor anderen beweisen, an dem ich lauter schreie als die anderen, die in dieser Blase mit drin sind. Das schließt alle mit ein. Keiner ist frei von Blasen. Diese Räume zu schaffen und die zu begleiten, wären ganz wichtig. Wenn nach Justiz gebrüllt wird, muss man immer bedenken, es gibt eine Bandbreite dessen, was Strafe bedeutet. Die Bandbreite sollte man sich ansehen. Da bin ich aber kein Jurist. Meine Erfahrung ist, die Möglichkeit, etwas zu mediieren im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs in der Bandbreite, ist riesig. Man muss nur den Mut haben, dann auch von Seiten der Mediatoren das einzufordern. Ja, da muss ich auch mal bei meinen Kolleginnen und Kollegen gucken. Und von der Strafjustiz natürlich auch den Mut haben zu sagen, ja, warum sollten wir nicht, wie damals geschehen, dem Bruder der Getöteten, der hat ein Recht drauf, finde ich, dem Mörder gegenüber zu sitzen und Fragen zu stellen. Und das müssen wir berücksichtigen, dass Opfer mehr Rechte haben, ganz klar auch sagen können, ich will das, ich möchte das für mein Seelenheil haben, nämlich diesem Mann gegenüber zu sitzen.
Sie hatten vorhin dieses Beispiel Corona-Gegner und jemand aus dem Gesundheitsbereich, das übersetze ich jetzt mal mit, der war zumindest ein Agierender im Sinne der Corona-Regelungen, dass die nicht miteinander reden konnten. Gibt es Bereiche, wo Sie sagen würden, da ist doch das Gespräch so wichtig? Ich denke zum Beispiel auch daran, dass wir irgendwie, wir haben jetzt in 6 Wochen die Bundestagswahl oder Ausstrahlung dann in 5 Wochen so ungefähr, auch eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung. Also dass man versuchen müsste, da irgendwie wieder ins Gespräch zu kommen, oder ist das dann ein, nein, man kann nicht alles mediieren, sondern man muss manchmal auch eher irgendwie klare Kante zeigen und irgendwie dann ausgrenzen?
Also Sie können ja alles mediieren, immer auf dem Hintergrund, dass die Leute Nein sagen können. Also der entscheidende Punkt ist und bleibt, dass es ein freiwilliges Angebot ist. Und wenn es ein freiwilliges Angebot ist, dann kann jemand für sich entscheiden, halte ich für Blödsinn, will ich nicht. Das geschieht ja bei uns auch. Und je freiwilliger das ist, also in der Form der Niederschwelligkeit des Angebotes und der Klarheit, du kannst zu jedem Zeitpunkt auch abbrechen. Du kannst Nein sagen, selbst wenn du schon mal Ja gesagt hast. Das halte ich für einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, dass jemand sagt, dann kann ich mich ja darauf einlassen, dann weiß ich immer, wie in der S-Bahn, es gibt einen roten Hebel, den kann ich ziehen und der Zug bleibt stehen. Also das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Form der Freiwilligkeit. Ja, Freiwilligkeit.
Herr Gernitz, die Stunde ist vorbei. Bevor ich jetzt einen neuen Sack aufmache mit allen möglichen Fragen, die ich noch hätte, gibt es von Ihrer Seite aus noch was, wo Sie sagen, das würde ich gerne noch loswerden oder erzählen, bevor die letzte Musik gleich kommt?
Ja, sage ich was zur letzten Musik, das kann ich doch loswerden.
Gerne.
Es ist, wenn man mit Beteiligten spricht, die, sagen wir so lange, auch in den dunklen Nischen von anderen umgeleuchtet haben, geguckt haben, immer die Frage, oh Gott, drückt das nicht auf die Seele? Und es gibt in diesen Fällen, in dem Miteinander von den Beteiligten, Opfer, Täter, Familienangehörigen, ach was nicht alles, auch ganz witzige und humorvolle Situationen. Und es gibt eine Band, Fun Loving Criminals, der Name ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber die haben auch sehr schöne Lieder gemacht, eins heißt nämlich auch Fun Loving Criminals. Und ich denke, ja, also es gibt auch Dinge, die in dieser Arbeit humorvoll sind, und wenn sie den Humor in der Arbeit verlieren, dann machen sie diese Arbeit nicht mehr. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb auch zum Schluss Shiny Happy People, nämlich von R.E.M., wo man sagen kann, dieses Lied ist so schön, das scheint auch und man kann auch tanzen und das ist gut. Und das würde ich auch gern an der Stelle allen sagen. Seht zu, dass ihr euch da auch noch was Gutes schafft an der Stelle.
Herr Gernitz, vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Das war das Gespräch auf Radio 3, heute mit dem Sozialdiakon oder doch eher mit dem Mediator im Täter-Opfer-Ausgleich aus Potsdam, Jürgen Gernitz. Mein Name ist Matthias Bertsch. Ich sage danke fürs Zuhören. Sie können das Gespräch gerne nachhören oder anderen empfehlen. Man findet es in der ARD-Audiothek oder auch auf der Website von Radio 3. Ja, und wir hören die strahlenden, glücklichen Menschen. Shiny, happy people.